Deutschlandfunk, Europa heute.
Zielgerichtet und wirkungsvoll sollen sie sein, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland als Reaktion auf den Eroberungskrieg in der Ukraine. Auch Einreisesperren zählen zu diesen Maßnahmen. Vor allem die politische Elite in Russland ist davon betroffen. Doch den an Russland angrenzenden Ländern reicht das nicht. Finnland, die baltischen Staaten und nun auch Polen wollen der großzügigen Visavergabe an russische Touristen ein Ende bereiten. Ein solches Einreiseverbot hatte auch der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Selenskyj gefordert. Sein Außenminister Dmytro Kuleba erklärte in dieser Woche, warum.
Russische Touristen, die Sowjetunion-T-Shirts tragen oder ein Z auf der Brust, sollten nicht fremde Strände, Sehenswürdigkeiten oder Restaurants besuchen, während ihr Land einen blutigen Eroberungskrieg in Europa führt.
Der ukrainische Außenminister Kuleba vor wenigen Tagen. Estland hat die Vergabe von Visa an Russen bereits ausgesetzt. Ab Ende dieser Woche können auch russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die über ein von Estland ausgestelltes Schengen-Visum verfügen, nicht mehr nach Estland einreisen. Andere EU-Staaten wiederum sind strikt gegen einen solchen Schritt. Europäische Koordination tut also Not. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Juristen René Repasi, der seit Anfang dieses Jahres für die SPD im EU-Parlament sitzt. Guten Morgen, Herr Repasi.
Guten Morgen, Noel.
Herr Repasi, Europa zu besuchen ist ein Privileg, kein Menschenrecht, hat die estnische Ministerpräsidentin vor einer Woche getwittert. Hat sie recht damit? Sollten alle Schengen-Staaten die Vergabe von Touristenvisa an Russen verschärfen bzw. ganz beenden?
Rechtlich gesehen hat sie recht. Die Einreise in einen Staat ist kein Menschenrecht und in der Tat ein Privileg, das dieser Staat vergeben kann. In der EU haben wir das koordiniert mit dem europäischen Visakodex, was ja auch Sinn macht, weil wir eine gemeinsame Außengrenze haben. Dieser Visakodex ist jedoch sehr eindeutig. Er verlangt eine Einzelfallprüfung. Das heißt, jede Bürgerin, jeder Bürger eines Drittstaates wird im Einzelfall geprüft, ob er oder sie einreisen darf. Das heißt, das europäische Recht kennt zum Stand heute keine Kollektivverweigerung von Visa, sodass wir eigentlich ein Gesetzgebungsverfahren rechtlich gesehen einleiten müssten, um das erreichen zu wollen. Also das ist jedenfalls der Rechtsiststand. Wir haben noch so ein Visumserleichterungsabkommen mit Russland, bei dem wir jetzt die Visumserleichterungen für Diplomaten, Geschäftsleute ausgesetzt haben und für in Anführungszeichen normale Bürgerinnen und Bürger noch nicht. Das kann man hinkommen, aber das ändert nichts daran, dass in der EU das Prinzip der Einzelfallprüfung gilt.
Das heißt damit, Estland wird ab kommendem Donnerstag gegen EU-Recht verstoßen?
Das muss man sich im Detail anschauen. Es gibt ja die Möglichkeit, nach dem Visakodex ein erteiltes Visum zurückzuziehen oder ein Visum zu verweigern aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der belasteten internationalen Beziehungen. Das kann man sozusagen auch hier im Einzelfall begründen. Wenn allerdings keine Einzelfallprüfung stattgefunden hat, dann würden sie verstoßen.
Schauen wir mal auf die Probleme dieser Staaten, die genau diese Verschärfung jetzt beginnen. Es fällt auf, dass besonders die Staaten für eine Verschärfung werben, die durch eine Grenze mit Russland deutlich massiver betroffen sind als die anderen EU-Staaten. Ich habe sie gerade genannt. Allein die finnische Grenze sollen jeden Tag tausende Touristen aus Russland überqueren, die dann direkt weiter in andere EU-Staaten reisen, fliegen. Wie massiv ist dieses Touristenproblem, wenn ich es mal so nenne, aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich denke, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wenn man sich rein mal objektiv die Faktenlage anschaut, wie die Zahlen aussehen und was das emotional bedeutet. Ich habe mal selber nach Zahlen geschaut und ich habe mal den südostfinnischen Grenzschutz herausgesucht, die jetzt von rund 670.000 Grenzübertritten sprechen. Das ist deutlich mehr als letztes Jahr, aber da war Pandemie. Das ist aber deutlich weniger als im Jahr 2020. Also das heißt, die Zahlen deuten jetzt keinen massiven Anstieg an, aber wir befinden uns natürlich jetzt zwar nicht in der Pandemie, aber in Kriegszeiten. Und insoweit kann ich emotional das sehr gut nachvollziehen, dass man in Finnland, Estland und den genannten Staaten sich fragt, wie kann das sein, dass da ein Krieg ist, wo Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine auf der Flucht sind und dergleichen und russische Staatsangehörige so wie früher schlicht und ergreifend die Grenze überschreiten können. Und man da sich sagt, das kann so nicht sein, da muss man was gegen machen. Insoweit kann ich emotional das Problem als emotionales Problem nachvollziehen, auch wenn vielleicht objektiv die Lage nicht ganz drastisch ist, wie sie sich auf den ersten Blick vermuten ließe.
Sie sagen, Sie können das emotional nachvollziehen. Wie könnte denn eine politische Lösung aussehen? Müsste jetzt die EU-Kommission eingreifen? Die macht sich ja bislang in dieser Frage, könnte man sagen, einen schlanken Fuß.
Das kann man in der Tat so sagen. Ich denke auch, dass es notwendig ist, da genauer hineinzuschauen. Wir haben ein Flugeinreiseverbot beschlossen im Rahmen der Sanktionen. Damit sind wieder die Staaten ohne Außengrenze frei aus dem Schneider. Das Problem ist an die Außengrenze verlagert. Und die Staaten müssen jetzt mit dem Problem umgehen. Und da kann man sozusagen auch von Seiten der Kommission, auch von Seiten des Gesetzgebers mal etwas genauer hinschauen. Also die Möglichkeiten, die es noch gibt unterhalb eines Kollektivbanns, ist es, die Visa-Privilegien, die wir noch haben, zu kündigen. Dazu muss der Rat schlicht und ergreifend das Visumserleichterungsabkommen komplett aussetzen. Das ist kein großes Problem. Man kann sich näher anschauen, inwieweit man Mitgliedstaaten Freiräume gibt bei der Prüfung des Verweigerungsgrundes der öffentlichen Ordnung. Es gibt also sozusagen noch zahlreiche Instrumente, die man nutzen kann, bevor wir die Frage eines Kollektivbahns eröffnen.
Wie realistisch ist diese Lösung aus Ihrer Sicht?
Ich halte das durchaus für realistisch, dass man in diese Richtung geht. Ich meine, man kann auch überlegen, ob man jetzt ein Gesetzgebungsverfahren einleiten möchte, um tatsächlich den Visa-Kodex so zu ändern, dass man das Prinzip der Einzelfallprüfung in begründeten Ausnahmefällen aussetzt. Bekommt man dann aber in ein zentrales Problem, dass wir natürlich auch Fluchtrouten von Dissidenten und Oppositionellen nicht abschneiden wollen. Und der Visa-Kodex bis heute leider nicht ein Recht auf ein humanitäres Visum kennt, das heißt Visum zur Asylantragsstellung. Wenn wir dann sozusagen in der Gesetzgebung sagen, wir machen eine Ausnahme der Einzelfallprüfung, führen aber gleichzeitig ein humanitäres Visum ein, dann kann man darüber auch sprechen. Das sind aber alles keine Kurzzeitlösungen. Wenn man schnelle Lösungen finden möchte, dann muss man im Rahmen der Auslegung für die Verweigerungsgründe größere Freiheiten schaffen.
Noch ganz kurz die Frage, wir haben jetzt sehr viel technisch darüber gesprochen. Wie sieht es politisch aus? Ist das politisch eigentlich der richtige Schritt, ein solches Einreiseverbot für Touristen?
Also ich halte einen Komplettbann aus dem gerade eben genannten Grund für falsch. Wir müssen auch legale Fluchtwege für oppositionelle Dissidenten und dergleichen offen halten. Und wir schütten möglicherweise das Baby mit dem Bade aus, wenn wir einen Kollektivbann machen. Wenn wir allerdings den Schritt gehen, wir sagen grundsätzlich, Länder, die sich im Krieg befinden, sollen nicht das Privileg der Einreise bekommen. Gleichzeitig eröffnen wir aber legale Fluchtwege. Ab dem Zeitpunkt wäre ich auch für einen Kollektivbann zu gewinnen. Aber wir dürfen eben hier auch das Baby mit dem Bade nicht ausschütten.
Sagt der SPD-Europaabgeordnete René Repasi. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen und wir bitten, die teilweise schlechte Telefonqualität zu entschuldigen.